Ich war nicht da am letzten Sonntag, darum stelle ich den Armin noch mal ganz kurz vor. Der Armin hat einmal als Prediger da geschafft, in der Kishona im Frauenfeld in den 70er Jahren. Man merkt, dass es eine Weile her ist. Und gleichzeitig musst du mir noch dein Geheimnis verraten. Wie hast es du es geschafft, in der Kishona im Frauenfeld zu arbeiten und du hast deine Haare können behalten? Was hast du gemacht?
Ich habe ihnen gefolgt. Nein. Das ich doch gerade sagen. Für Jugendliche wie ich, hat er doch gesagt. Fühle mich auch noch so.
Ja, das ist gut. Jetzt, der Armin hat dann im Ausland geschafft, zusammen mit seiner Frau und Familie in Indonesien, viele Jahre, und ist dann auch noch Pastor gewesen, der Kishona in Steckbahn. Und der Grund, warum ich wollte, dass er die beiden Predigten bringt, ist, weil wir in einer spannenden Zeit stehen, auch kirchengeschichtlich bei uns in der Schweiz. Und es ist in so einer Zeit ist es wichtig zu schauen, was haben also unsere Vorfahren gemacht im Glauben? Wie haben sie gelebt? Wie haben sie auf Entwicklungen reagiert in ihrer Gesellschaft und in der Kirchenlandschaft? Und das ist das, was eigentlich abläuft heute, Teil 2. Für die, die jetzt nur heute da sind, tue ich ermutigen, die Predigt vom letzten Sonntag nachzuschauen. Aber einfach, dass wir uns inspirieren lassen von unseren Vätern. Die waren cool gewesen und die haben etwas bewegt in der Welt. Und ich möchte jetzt noch beten, dass Gott auch heute uns nicht nur eine Geschichtslektion hören lässt, die interessant ist, sondern wirklich unsere Herzen bewegt. Vater im Himmel, danke, dass du deine Gemeinde immer wieder ausgerüstet hast, zum Reagieren auf Entwicklungen und zum einfach deine Botschaft und dein Reich Gottesleben in diese Welt hineinzutragen. Danke vielmals für die Inspiration, die unsere Väter sind. Und wir bitten dich, dass du den Armin ausrüstest, um uns etwas von dem überzubringen am heutigen Morgen. Und wir bitten dich für uns, dass wir mit einem wachen Ohr und offenen Herz für dein Reden hören können. Für mich ist es keine Frage, Vater im Himmel, du möchtest viele von uns auch wirklich ansprechen heute Morgen und berufen heute Morgen in deinen Dienst und in einen Lebensstil, der zu unserer heutigen Zeit auch passt. Red auch zu uns als Gemeinde und red auch über den Podcast, die andere Gemeinden rein. Wir bitten dich darum, dass du uns inspirierst und uns nochmal ganz neu mobilisierst fürs Leben mit dir. Amen.
Amen. Danke vielmals. Ja, ich bin schon ein bisschen in einer Spannung drin. Ich tue immer sehr gerne Gottes Wort auslegen. Und jetzt habe ich da wie einen Vortrag heute. Das soll nicht einfach ein Vortrag sein, sondern soll uns wirklich anspornen, nach Gottes Wort zu leben, gell? Was war das letzte Mal der Einstiegsvers gewesen, letzten Sonntag? Weiss noch gerade jemand? Hebräer 12, genau, Hebräer 12, 1 und 2. Weil wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen. Und dort ist noch unter anderem, was uns beschwert, ja, Sorgen und Sünden und so weiter. Und lasst uns laufen mit Geduld und Aufsehen zu Jesus, aufs Ziel schauen. Steht übrigens in unseren Eheringen. Das ist ganz wichtig. Also, jawohl. Und eben, von daher, das ist das Ziel auch von der heutigen Predigt. Auch wenn es, in Anführungszeichen, ein Vortrag ist über Kirchengeschichte. Man will die Zeugen, die wir heute davon hören, wirklich uns zum Anspannen. Heute habe ich als Einstiegsvers einen anderen Vers. Matthäus 6, 33. Wer weiß gerade, wo dort steht? Ganz einfach zu merken, 6, 33 und 6, ich habe mir das so gemerkt. Und dort ist das Wichtigste, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Oder wie es in der Hoffnung heißt, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Ich denke, der Vers enthält so Entscheidendes. Sich so viel, vor allem auch junge Leute, die heute sehr, sehr stark darauf sind, dass mein Wille geschieht. Ich will mir das Leben angenehm machen, ich will mir ein Haus bauen und so weiter. Versteht mich nicht falsch, man darf ein Haus bauen, aber ist uns wirklich das erste Anliegen immer wieder Gottes Wille, sein Reich? Da müssen wir uns auch immer wieder fragen und herausfordern lassen. Und darum auch die heutige Predigt. Ganz kurz, für die, die letztes Mal nicht dabei waren, wir haben letztes Mal angeschaut, wir haben dieses Jahr 500 Jahre Reformation in der Schweiz, Zwingli 1519 im Grossmünster angefangen zu predigen. Dann ist die Gegenreformation gekommen, die Orthodoxie, die Rechtgläubigkeit, wo man nur noch am rechten Glauben festgehalten hat, aber nicht mehr danach gelebt hat und nachher im 30-jährigen Krieg sich die Köpfe eingeschlagen hat. Und dann die Generation ohne Hoffnung. Und dann ist ja dann, wenn man die erste Epoche vom Pietismus angeschaut, das ist eine Erneuerungsbewegung, die dann gekommen ist, die wirklich ganz tiefgehende Erneuerung gebracht hat und eine Heiligungsbewegung nach dem Wort, Gott will, dass wir ein geheiligtes Leben führen. Das Leben, das ihm gefällt. Ein Leben, das wirklich ihn ehrt. Das müssen wir immer wieder auch betonen, gell? Ich habe mich so gefreut heute wieder an diesen herrlichen Liedern. Fantastisch, danke vielmals euch von der Band. Und da ist es ja auch zum Ausdruck gekommen. Ich würde wirklich mich an Jesus freuen und für ihn leben. In Ehre mit meinem Leben. Dann haben wir die ersten so Gründerväter vom Pietismus angeschaut, von der ersten Epoche. Spener, Franke, Zinzendorf, eher ein bisschen unbekannte Namen für sehr viele, drei Deutsche. Heute gehen wir jetzt in die Schweiz und schauen drei Namen an, von denen, die in der Schweiz gewirkt haben. Der erste war auch ein Deutscher, aber er hat in der Schweiz gewirkt. Aber als Einstieg vorher noch, bevor wir die anschauen, nach der Gründung, nach der ersten Epoche des Pietismus, ist die Aufklärung gekommen. Der Glauben an die Vernunft und an den Fortschritt vom Mensch, dass es jetzt nur noch aufwärts geht, nur noch aufwärts. Und nicht mehr runter. Nach dem furchtbaren 30-jährigen Krieg. Dass wir noch mit vernünftig sind. Und die Betonung ist ja dann vor allem von der Französischen Revolution hergekommen. Die Aufklärung mit der, wo auch in der französischen Fahne ja, die drei Farben, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, dass man auch nicht Köpfe einschlägt wegen dem Glauben, sondern dass man miteinander unterwegs sind, einander fördert. Aber die Aufklärung ist auch in die Kirche hineingekommen und hat auch den Glauben untergraben und vor allem die Bibel ist richtig gehend zerfetzt worden, kann man sagen. Die grundlegende Frage gestellt worden und nicht mehr als gültig genommen worden. Die liberale Theologie ist aufgekommen und hat ganz, ganz vieles zerstört. Anschliessend ist die Gewaltherrschaft von Napoleon. Napoleon, der ja ganz Europa eigentlich beherrscht hat und dann bis auf Russland gezogen ist und Russland hat wollen erobern. Und dann der furchtbare Zusammenbruch vom Napoleonischen Reich, der zu einem inneren Zerbruch geführt hat. Und da haben viele, die vorher eben am Fortschritt vom Menschen geglaubt haben, zur Besinnung gebracht und haben gemerkt, ja, es geht gerne etwas aufwärts. Es geht ja wieder abwärts. Und dann, nebst dieser politischen Unsicherheit, die gekommen ist, Wiener Kongress 1814, da sind ja Grenzen in Europa völlig neu gezogen worden. Praktisch in ganz Europa sind Grenzen neu gezogen worden. Dazu her, zu den politischen Unruhen, ist denn noch, sind die Hungersjahre von 1816-1817. 1816 ist in Europa und in Nordamerika eingegangen als Jahr ohne Sommer. In Amerika hat es im Juni, Juli, wo ja eigentlich Sommer wäre, täglich Frost gegeben. In Europa auch im August immer wieder Frost, wo die Ernte zerstört haben. Die Ernte war ja noch nicht reif im August. Und alles zerstört. Hunger, ja. Was hat sie ausgelöst? Ein furchtbarer Vulkanausbruch in Indonesien, dort wo wir ja waren. Der Tambora auf der Insel Sumbawa ist ausgebrochen und hat rund 150 Kubikkilometer, versucht euch nur mal die Zahl vorzustellen, 150 Kubikkilometer auf einen Klapp in die Luft rausgesprengt. Lava und Asche. Und die ganze Welt, die ganze Erde ist mit einem Aschenmantel umgeben und darum die furchtbare Abkühlung. Und darum die riesige Hungersnot, die auch bis in Thurgau gekommen ist. Im Thurgau, ich habe noch nicht lange eine Biografie gelesen, wo das beschrieben war, im Thurgau und vor allem im Appenzellerland und im St. Gallischen, sind Leute richtig gehend verhungert. Und das noch vor 200 Jahren. Und da hätte es doch nicht dürfen gehen, wenn es Fortschritt vom Mensch ist. Da hätte es gerne nicht mehr dürfen gehen. Und darum sind viele zu besinnig gekommen. Not lernt beten. Und so ist es zu einer tiefgehenden Veränderung gekommen, zu einer Erneuerung auch in Europa. 1816 hat die auch die Schweiz erreicht. Es ist von Amerika und England her ein Aufbruch gekommen. Und hat ihm vor allem, und die Welle nennen wir den sogenannten Neubietismus, die zweite Epoche vom Pietismus, hat in Genf, Swatland, Bernbiet, aber auch bis in die Ostschweiz ergriffen. Dortmals sind zum Beispiel Evangelische Gesellschaft Bern, heute EGW Bern, Freikirche, eine grosse Freikirche im Kanton Bern, innerhalb der Landeskirche, auch Evangelische Gesellschaft Thurgau, Zürich, St. Gallen, sind verschiedenste Gemeinden entstanden. Und ist zu ganz verschiedenen Diakoniewerken gekommen, die hier gegründet worden sind, in Bern, Neumünster, Zürich und so weiter. Einige Kennzeichen von dieser Erneuerung sind eine ganz klare Abkehr vom Rationalismus, den die Bibel so zerfetzt hat. Die Bibel ist wieder ernst genommen worden. Und viele, die vorher sich von den Kirchen entfernt haben, sind wieder zurückgekommen in die Kirche und haben wieder nach Gott gefragt. Es ist so ein richtiger Aufbruch zu einer Erneuerung gekommen und ganz verschiedene Missionswerke sind da auch entstanden. 1815 Basler Mission, damals zur führenden Mission geworden in der Schweiz. Dann 1824 das Pendant dazu in Deutschland, Berliner Mission und die Rheinische Mission. Und In- und Auslandmission ist wieder zum Thema geworden. Und jetzt, nach der mehr allgemeinen Einführung, wieder drei von diesen Pionieren, die uns vorangegangen sind. Christian Friedrich Spittler. Er ist aus dem Württembergischen gekommen, ist mit 19 auf Basel gekommen und hat dort für die deutsche Christentumsgesellschaft geschafft. Das war ein Zusammenschluss von bekennenden Christen, die das Ziel hatten, die biblische Lehre wirklich wieder ins Zentrum zu setzen. Und auch wissenschaftlich zu arbeiten, gegen Bibelkritik vorzugehen. Wichtig. Aber dann haben sie gemerkt, dass noch andere Themen noch wichtiger sind. Sie haben so viel soziale Not gesehen. Und darum haben sie ganz verschiedene soziale Werke gegründet. Im In- und Ausland. Der Spittler selber hat so ein brennendes Herz gehabt. Der Spittler hat etwa 15 verschiedene Hilfswerke gegründet in seinem Leben. Unglaublich. Unglaublich. Ein paar Beispiele. Er hat angefangen mit Literaturarbeit. Er hat Leute mit guter Literatur vom eigenen Verlag durchs Land geschickt. Und Basler Bibelgesellschaft hat er gegründet, die dann später zur Schweizerischen Bibelgesellschaft geworden ist. Lehrerseminar in Beuken, ein Heim für verwahrloste Kinder. Tausende von Kindern haben Hilfe bekommen. Taubstubenanstalt, Diakonissenhaus in Riechen, ein Altersheim, Hilfswerk für Griechen, die unter den Drucker sind von Türken, verfolgt worden sind. Dasselbe mit dem syrischen Waisenhaus, Judenmission, das Kinderspital Basel geht zurück auf den Spittler. Und so ganz verschiedene Werke. Das sind nämlich ein paar hier. Unglaublich. Wo er eine Not gesehen hat, da hat er etwas hinweggesetzt. Der Spittler, zwei Zitate, die ihn prägen und die ihn sein Leben eigentlich ein bisschen zusammenfassen, kann man sagen. Er hat gesagt, was hilft es, wenn man hinter einem warmen Ofen hockt und bei einer Pfeife Tabak nicht von dieser Zeit beklagt. Es ist ja manchmal unsere Gefahr, gell, dass man einfach über die Nöte von der heutigen Zeit klagt. Das bringt nichts. Er hat gesagt, Hand anlegen müssen wir, und wenn es auch noch ganz im Kleinen ist. Und wenn jedes von uns Hand anlegt, dort, wo Gott uns Gelegenheiten gibt, dann verändern sich Sachen. Und ich freue mich, es geschieht ja vieles da bei euch in Frauenfeld. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ihr das schon alles macht. Aber eben, es gibt noch so viel anderes. Es war ganz praktisch, aber manchmal braucht es gerne ein grosses Hilfswerk. Manchmal braucht es einfach offene Augen, wenn man sagt, da gibt es so viele einsame Leute um uns herum, die mal wieder besucht werden. Wo Gott das Wort braucht. Trost, Hoffnung. Ja, lassen wir uns da immer wieder in Bewegung setzen. Da kommt, bei dem Zitat kommt natürlich die Frage, was unternehme ich, was mache ich? Wo packe ich an, im Kleinen? Oder dann das zweite Zitat, auch vom Spittler. Wenn wir dafür sorgen, dass Heiden Christen werden, und da hat er ja die Mission, gell, Basler Mission und so weiter, wo gegründet worden sind, so dürfen wir nicht versummen, auch darauf zu achten, dass Christen bei uns da, was sich christlich nennt, wieder zu Heiden werden. Dass wir dranbleiben und immer wieder unseren Teil dazu beitragen. Der Spittler hatte ein grosses Netz von persönlichen Verbindungen gehabt, weit über Basel aus. Und er hat auch mit evangelisch gesinnten Katholiken ganz gute Beziehungen gehabt, zusammen geschafft. Einfach mit dem Ziel, wir müssen zusammenheben, wir müssen dann gegenseitig ermutigen, wir müssen dranbleiben. Genau nach dem Wort vom Hebräer. Lasst uns ablegen, lasst uns laufen, lasst uns aufsehen. Zu Basel selber war der Pfarrer von Brunn an der Martinskirche und dort durften sie einen Aufbruch erleben. Spittler hat mit ihm zusammen geschafft. Und eines Tages nach einem Gebetstreffen, nach einer Missionsstunde, ist ein junger Mann auf sie zugekommen und hat gesagt, Gott hat mich klar in die Mission gerufen, was muss ich unternehmen, was kann ich machen? Und da haben sie gemerkt, sie müssen eine Missionsschule anfangen. Und da ist die Missionsschule in Basel gegründet worden. Und daraus ist ein Jahr darauf die Basler Mission eben gegründet worden. Das grosse Werk, das wirklich klein angefangen hat, aber dann enorm gewachsen ist. Das war die prägende Mission in der Schweiz, damals, bis zum Ersten Weltkrieg. Vor dem Ersten Weltkrieg sind bereits 450 Leute auf den Feldern in aller Welt von der Basler Mission. Und haben einen grossen Einfluss gehabt. Die Basler Mission ist vor allem getragen worden aus dem Süddeutschen, vom Württembergischen und von Schweizer Christen, die wirklich brennt haben für Jesus. Leider ist später die Basler Mission immer mehr vom Liberalismus beeinflusst worden und hat heute praktisch keine Bedeutung mehr. Tragisch. Ich denke, wenn dort mehr Gläubige weiter daran getragen hätten, hätte man vielleicht manches verhüten können. Ja, und so sind durch die Basler Missionsschule viele nachher eben in alle Welt raus. 6-jährige Ausbildung, eine gründliche Ausbildung, Vorbereitung für Mission. Aber dann hat der Spittler noch ein Anliegen gehabt. Er hat wollen, dass doch noch vermehrt auch Laien können kürzere Zeit geschult werden und ausgerüstet werden, um so in unsere Länder rauszugehen. Er hat immer wieder gesehen, und das war damals ganz üblich, dass Handwerker durchs Land gezogen sind. Schneider sowieso ist auf die Störe gekommen, das habe ich ja noch erlebt. Schneider einmal auf die Störe gekommen ist. Schreiner sind unterwegs, Maurer sind unterwegs, Schuhmacher sowieso auch. Übrigens, in Indonesien haben wir das natürlich auch erlebt, dass Schuhmacher, da geht man nicht in den Laden irgendwo Schuhe flicken lassen. Nein, der Schuhmacher kommt vorbei, er klopft und dann weiss jedermann, aha, der Schuhmacher kommt wieder, haben wir noch ein paar Schuhe zum Flicken. Und hat zum Brand Strassenrand hergebracht. Ja. Und da hat der Spittler gesehen, wenn die, die so von Haus zu Haus gehen, von Dorf zu Dorf und immer wieder da ein paar Tage, dort ein paar Tage arbeiten, wenn die können ausgerüstet werden, dann sind da die besten Missionare, die besten Evangelisten, die das ganze Land suchen. Und der Spittler hat besonders ein Anliegen gehabt für die Länder, unsere Nachbarländer, Österreich, Frankreich, Belgien und so. Und dann hat er seine Vision können verwirklichen, wo er von der Stadt Basel das kirchliche Jona hat können mieten für einen 5 Liber. 5 Liber im Jahr. Das war nur ein nomineller Betrag, einfach damit klar ist, die Stadt Basel ist noch Besitzerin. Es gehört der Stadt, das gehört nicht ihm. Aber dort auf der Cheshona haben sie angefangen. Und dann hat er die Pilgermission gegründet. Heute ist natürlich ein Name, den niemand mehr versteht. Aber da, wenn wir uns bedenken, was das Ziel war, ist das natürlich der ideale Name gewesen. Die sind durchs Land pilgert, die Handwerker, und haben das Evangelium weitergetragen. Sie sind ausgerüstet mit Büchern und Bibeln und sind das Land gezogen. Als Evangelisten auch. Ja. Nachdem ist dann wieder ein paar Jahre leider wieder schwieriger geworden. Die Arbeit auf der Cheshona hat gefehlt, die Unterstützung. Und sie haben oft Hunger gehabt, die Studenten dort oben, die Schüler, die Handwerker, die ausgebildet worden sind mit Gottes Wort. Und darum ist dann etwa 15 Jahre später ist wieder eine Erneuerungsbewegung gekommen, damals wieder von England her, die sogenannte Oxforder Bewegung. Die hat Erneuerung gebracht, sowohl in die Landeskirchen wie in die Gesellschaft allgemein und die Freikirchen, die es dort zum Teil schon gegeben hat. Wirklich eine Erneuerung. Und weil es auf der Cheshona ein bisschen kritisch war, hat der Leiter der Arbeit auf der Cheshona einen von den ehemaligen Absolventen, Karl Heinrich Rappert, geschrieben. Der war in Ägypten da. Er ist als Missionar auf Ägypten und hat in Kairo und Alexandria dort gewirkt. Und dort unten hat er auch seine Frau, Dora, geheiratet. Sie war Töchter vom Bischof Gobat von Jerusalem. Und dann haben sie einen Brief bekommen. Wir brauchen euch dringend hier auf der Cheshona. Ihr wäret die rechten Leute. Kommt doch auf die Cheshona. Sie sind berufen zum Leiter. Wie gesagt, da war die Arbeit noch klein auf der Cheshona und ist durch schwierige Jahre gegangen. Karl Heinrich Rappert ist ein sehr befähigter, ein weiser, ein intelligenter und praktischer Mann. Er war ein super Lehrer auch und ist enorm geschätzt worden von den Schülern. Und stellt euch vor, 41 Jahre lang war er Leiter auf der Cheshona. Und zu seiner Zeit ist Cheshona richtig aufgeblüht. Da haben sie ein Haus nach dem anderen dort oben gebaut und vergrößert. Und er ist vor allem befruchtet worden durch die Oxford-Bewegung von England her. Er ist zweimal auch an Konferenzen auf England gegangen, so nach Oxford und nach Brighton. Und dort hat er ganz viele internationale Kontakte knüpfen mit prägenden, mit einflussreichen Leuten von seiner Zeit. Zum Beispiel Hudson Taylor, der Gründer der China-Inland-Mission, heutige UMG, mit der wir ja in Indonesien waren. Mit dem hat er Briefwechsel angefangen, mit dem Moody, mit dem Fini und ganz verschiedenen hat er hier kennengelernt und er ist zu einem richtigen Netzwerker geworden. So richtig wie der Paul, gell? Paul ist ja auch so ein Netzwerker. Da finde ich es etwas Supers, wenn wir zusammenarbeiten können und mit anderen unsere Kräfte bündeln. Und genau das hat er gemacht. Und Cheshona ist hier zu einem geistlichen Zentrum geworden für die ganze deutschsprachige Teil von Europa. Und darüber aus. Hudson Taylor ist selber auf Cheshona gekommen und sie haben einen Vertrag gemacht miteinander, dass Absolventen von Cheshona nicht nur auf England gehen, Kurs machen, sondern gerade direkt können auf China und so weiter. Ja, das ist alles hier passiert. Ja, so hat Karl-Heinrich Rappert Cheshona-Werk ganz entscheidend prägt, während über 40 Jahren. Ein von seinen ersten Absolventen war der Nächste. Entschuldigung, da ist noch eine Sohle zwischen denen. Damals haben sie acht Schwerpunkte gehabt, in acht verschiedenen Gebieten. Sie haben Leute geschickt nach Amerika, um unter den deutschen Auswanderern dort zu arbeiten. Sie haben Leute geschickt nach China, wo wir schon gehört haben, nach Äthiopien, nach Ägypten, Israel, Schweiz, Deutschland natürlich und nach Ostpreußen. Das sind so die Schwerpunkte dieser Zeit. Da wollten sie sich investieren. Da wollten sie ihren Auftrag sehen. Neben einem von seinen ersten Absolventen war der Markus Hauser. Markus Hauser hat von Dahingen gestammt, im Schaffhausen, Trasendingen, im Schaffhausischen. Sein Vater war Küfer. Weißt du, ein Küfer? Der, der die Weinfässchen macht, der, der Kufen macht fürs Fass. Ja, ist ja Weinbaugebiet da drinnen. Und leider ist ihm der Wein immer mehr zum Verhängnis geworden und er ist ein furchtbarer Alkoholiker geworden. Der Vater von Markus. Und da ist da noch ganz etwas Schreckliches gewesen, oder es ist ja jetzt etwas Schreckliches, aber da noch etwas ganz Ungewohntes gewesen. Die Familie ist zerbrochen wegen dem Alkohol. Die Mutter hat es nicht mehr ausgehalten, sie hat sich scheiden lassen und der Markus ist mit 10 in ein Kinderheim gekommen. Markus hatte eine ganz schlechte Gesundheit, war immer sehr angeschlagen und hat fast nichts gesehen. Er hat etwa 4% gesehen, er hat so gelesen. Und dort im Kinderheim hat Markus zum lebendigen Glauben an Jesus finden. Durch den Leiter vom Kinderheim. Da merken wir wieder, wie wichtig das gerade auch so Aufgaben sind. Und der Markus hat früher Saligen gehabt, dass er Missionar werden will. Und weißt du, das ist natürlich logisch, wenn er Missionar werden will. Wo meldet er sich? Tut's mal? Ja, das Basel, die Basler Mission. Aber die haben ihn abgelehnt. Die haben gesagt, ja, mit so einer Gesundheit können wir dich unmöglich ins Ausland schicken. Das ist nicht verantwortbar. Markus war so enttäuscht. Dann hat er sich auf der Kishona gemeldet. Und dort haben sie gesagt, gut, kannst du mal kommen für die Probezeit. Aber nach der Probezeit haben sie gesagt, nein, deine Gesundheit ist so schlecht und vor allem deine Augen. Und dann wollten sie ihn schicken. Und der Markus hat gesagt, ich kann nicht von da weg. Gott hat mich daher gerufen. Er hatte so eine Gewissheit gehabt, dass Gott ihn berufen hat, dass der Rapport gesagt hat, gut, dann bleib. Und er hat die Ausbildung, die 4 Jahre durchgestanden und ist zu einem brennenden Zeuge geworden für Jesus Christus. Er ist dann als Erster nach Mattwil geschickt worden, in Thurgau. Und dazu will ich ein paar Sätze vorlesen. Ich habe letztes Jahr die Biografie kennengelernt. Ich habe nicht gewusst, dass das gibt, so eine dicke Biografie, die Dora über ihren Mann geschrieben hat, nachdem er gestorben ist. Karl-Heinrich Rappert, ein Lebensbild, 400-seitige Biografie. Ja, und da steht drin eben unter anderem, wie der Markus Hauser nach Mattwil gekommen ist. Im Jahr 1872 wurde Markus Hauser nach Mattwil gesandt, um die von Baumbach angefangene Arbeit zu übernehmen. Er tat es mit kräftiger Hand und mit einem Feuereifer, der ihn kennzeichnete. Von Ort zu Ort wurde er gerufen und hielt meist in Wohnungen stark besuchte Versammlungen. Bald aber traten einige Männer zusammen, um in Mattwil, wo kein Zimmer mehr ausreichen wollte, niemand mehr Platz gefunden, ein Versammlungslokal zu bauen. Einer der Männer schenkte auf seiner Wiese den Bauplatz samt Bauholz, andere lieferten Steine und halfen auf andere Weise, sodass nach Jahresfrist eine hübsche Kapelle mit Raum für 250 Personen vollendet war. Ja, die Kapelle steht immer noch. In dieser Kapelle sind wir getraut worden. Ja. Inzwischen wird gebraucht von einer katholischen Erneuerungsbewegung. Und die Kishona-Kapelle ist vergrössert, etwa 100 Meter daneben. Ja, das ist Mattwil. Aber jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den ich selber erst letztes Jahr da gelernt habe, als ich die Biografie gelesen habe in der Ferien. Warum ist es zu dem gekommen? Das ist ganz interessant. Kishona hat nämlich nicht im Sinn gehabt, eigene Gemeinde zu gründen. Kishona wollte innerhalb der Landeskirche eine Erneuerungsbewegung sein. Warum haben die jetzt gleich angefangen, Gemeinde zu gründen? Weil die Leute auf sie zugekommen sind. Und der Grund ist folgende, hört. Als zu Anfang der 70er Jahre, 1870, die evangelische Synode des Kantons Thurgau den Gebrauch des apostolischen Glaubensbekenntnisses in der Kirche aufhob, wurden die Männer, die den biblischen Glauben nicht aufgeben wollten, vor ernste Fragen gestellt. Sie haben gesagt, ja, was sollen wir jetzt noch glauben, wenn das Glaubensbekenntnis nicht einmal mehr gilt? Wenn das nicht mehr verpflichtend ist für einen Pfarrer? Und wenn man das nicht mehr braucht? Was können wir denn noch glauben? Jetzt, Markus, jetzt musst du uns unterrichten. Jetzt musst du unsere Kinder lehren. Wir können es nicht mehr verantworten, die zu unserem liberalen Pfarrer schicken. Die werden ihren Glauben verlieren. Und dann lesen wir da weiter. Mehrere Pfarrer im Thurgau sahen sich gezwungen, aus dem Dienst der Landeskirche auszutreten. Das bedeutet Kalome von sofort an, gell? Auszutreten und mit dem gläubigen Teil ihrer Gemeinde freie Kirchen zu bilden. Auch entschieden christliche Hausväter von Mattwil konnten gewissenshalber ihre Kinder nicht mehr in einen Unterricht senden, der darauf angelegt war, den Bibelglauben systematisch in den Herzen zu zerstören. Sie wandten sich deshalb an die Regierung, die ihrem Begehren um Austritt entgegenkam und die neue Gemeinschaft, damit sie einen Namen habe, Freie Christengemeinde nannten. Das war der Anfang von der ersten Chesonengemeinde, wo es geht. Ja, die Pfarrer, die da ausgestiegen sind, ist unter anderem der Dekan Steiger in Rützlingen, der gesagt hat, das kann ich nicht mehr verantworten, Pfarrer zu den Landeskirchen, wenn das Glaubensbekenntnis nicht mehr gilt. Der Pfarrer von Bischofszell, der Pfarrer von Sitterdorf, der Pfarrer von Siernach und auch über Grenzen hinaus der Pfarrer von Wil, der Pfarrer Wetter, der dann auch Einfluss gehabt hat auf das ganze Gebiet hier hinter Thurgau gegen Frauenfeld zu. Er hat mit Bibelstunden angefangen in Wengi und so weiter, und wo dann auch verschiedene Herren sind von der ganzen Gegend da. Ja, der Markus selber ist dann 1878 nach Rheinach versetzt worden. In Rheinach hat er am Anfang eine ganz schwierige Zeit gehabt, 4 Jahre lang. Viel Not in der Gemeinde, Streit und ist einfach nicht für sich gegangen. Und er hat immer wieder darum gerungen, Herr, schenk doch einen Aufbruch, schenk doch einen Aufbruch. Und nach 4 Jahren haben sie in der Gemeinde eine Gebetswoche gehabt. Und während und durch die Gebetswoche ist ein ganz grosser Aufbruch geschehen in Rheinach. Es sind scharenweise Leute gekommen, vor allem mit Seelsorge. Markus hat fast Tag und Nacht Seelsorge gehabt. Und immer wieder sind Menschen zum Glauben gekommen und wollten ganz bewusst Jesus nachfolgen. Hunderte. Beim Abschied von Markus, 7 Jahre, nachdem er 7 Jahre in Rheinach war, also 3 Jahre, nachdem die Erweckung angefangen hat, beim Abschied sind 800 Leute anwesend gewesen, um ihn verabschieden. Und woher ist er geschickt worden? Frauenfeld. Frauenfeld. Daher. Und eigentlich hat er natürlich gehofft, dass Frauenfeld auch so eine Erweckung passiert. Aber er hat es nicht erlebt. Es sind schon Menschen zum Glauben gekommen, aber bei weitem nicht so ein Aufbruch wie hier in Rheinach. Er ist von der Kanzlerin oben da in Frauenfeld sehr massiv angegriffen worden. Eine Frau, die den gleichen gelassen und hierher gekommen ist, die war Lehrerin und ist gerade entlohnt worden, weil sie als Lehrerin da zu den Stündlern geht, zu der Sekte und so weiter. Verfolgung. Heute, Sonntag von der Verfolgung. Hat es auch da gegeben. Und könnte es auch bald wieder gehen. Das müssen wir uns einfach bewusst sein. Könnte es auch bald wieder gehen. Als wir jetzt in Indonesien waren, in den 90er Jahren, habe ich immer wieder in Kirchen, wenn ich Gelegenheit hatte, davon geredet und gesagt, macht euch bereit. Es könnte eine schwierige Zeit kommen. Viele haben einmal ein bisschen gelächelt darüber und dann denken, nein, nicht bei uns. Wir haben so einen moderaten Islam da bei uns, kein Problem. Als wir schon in der Schweiz waren, etwa 10 Jahre später, massive Verfolgungen. Weit über 500 Kirchen sind zerstört worden. Einige tausend Leute sind umgebracht worden. Ja, es könnte auch bei uns einmal sehr schnell ändern. Wir müssen uns einfach bewusst sein. Machen wir uns bereit, auch auf schwierigere Zeiten. Der Markus hatte neben hier in Fraufeld eine recht schwierige Zeit gehabt und gleich konnte er ganz entscheidend sein. Und obwohl er es selber nicht erlebt hat, den Aufbruch. Ich denke, da ist so entscheidend, sie die Gegend hineinkommen, durch seinen Einfluss, wo daher dann um sich gegriffen hat. Und wo bis heute Auswirkungen hat. Markus ist dann auf Zürich. Dort haben sie die Betelkapelle gebaut mit 1600 Sitzplätzen. Und dann ist ja manchmal Gefahr, gell, dass dann jemand, dass dann mit der Zeit Person im Zentrum steht. Und Gott hat es erlaubt, dass der Markus ein Jahr nachdem sie die Kapelle eingeweiht haben in Zürich, an einer Lungenkrankheit gestorben ist. Mit 51. Die Arbeit ist weitergegangen, ohne ihn. Es ist immer wieder wichtig, dass nicht Menschen im Zentrum stehen, sondern er und sein Reich. In Frauenfeld ist ja dann der Paul Kübler gekommen, als Nachfolger. Und ich habe die vergangene Woche, der Paul hat mir ein paar zwei grosse Bücher mitgegeben über Geschichten und so von Frauenfeld. Ich habe da drei Knäuke, die fast nicht mehr hören können. Faszinierend, was da alles so gelaufen ist. Und der Paul Kübler, der vom Doggenburg übernommen gekommen ist, war vorher dort oben im Einsatz, der hat Aussenposten angefangen, damals, weit über die Thurgauer Grenzen aus. Affoltern am Albi, Sadliswil, Eglisau, aber dann auch im Thurgau selber, Matzingen, Adorf, Wengi. Er hat mit Hausreise angefangen in Weingarten, wo dann die Weingartener Gemeinde rausgekommen ist. In Vieh, von da aus ist man auch auf Weinfelden. Und die Gemeinden, die da entstanden sind, die sind alle letztlich eigentlich von Frauenfeld aus gepflanzt worden. Faszinierend. Der Markus selber hat es nicht erlebt, aber es ist nachher rausgegangen. Ich bin überzeugt, Frauenfeld hat auch heute einen wichtigen Einfluss. Eure Gemeinde und er, du, die will er brauchen, dass das Licht von da aus, von der Thurgauer Hauptstadt rausgeht, den ganzen Kanton und prägend wieder reinwirkt. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Setzt euch zuerst für sein Reich ein. Und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch auch mit allem anderen versorgen. Was können wir lernen von den drei Zeugen? Sie haben einen weiten Blick über ihren Garten aus, internationale Beziehungen. Sie sind ihnen nicht um Landeskirchen oder Kirchen gegangen, nein. Sie sind um das Gottesreich gegangen, dass das bauen wird. Möge das uns alle, dich und mich, immer wieder anregen. Wir wollen beten. Danke vielmals, Herr Jesus Christus, für die Vorbilder vom Spittler, vom Rappart, von Markus Hauser, denen alles daran gelegen war, die gute Nachricht überall zu verbreiten. Auch bei uns hier in Frauenfeld. Sie waren bereit, zu helfen, wo immer möglich. Sie haben nicht nur über die Nöte gejammert, sondern sie haben sich von dir brauchen lassen als deine Werkzeuge. Herr Jesus, wir müssen bekennen, dass uns die Nöte um uns herum manchmal so gleichgültig sind. Vergib uns, wo wir lieblos waren. Spann uns an durch deine grosse Liebe, dass auch wir helfen, wo wir Gelegenheit haben dazu. Wir beten auch, dass noch viel mehr Menschen dich erkennen. Dass wieder ganz neues Erwachen auf unserem Kanton entstehen darf. Dass sie dich erkennen als Herr und als Erlöser. Und bei dir Vergebung und Befreiung erleben. Du hast uns eine herrliche Hoffnung gegeben. Schenk, dass diese Hoffnung uns immer wieder zur Tat anspannt. Und dass wir nicht nur an uns denken, sondern auch einen weiten Blick bekommen für dein Reich und dein Wille. Es ist unser Wunsch, Herr, dass unser ganzes Leben dir gefällt und dich ehrt. Amen.